Wir haben ein Thema heute, das an und für sich für eine Endzeitkonferenz ungewöhnlich ist. Ich lese uns die Bibelstelle, wo das Zitat daraus entnommen ist, und zwar aus Lukas 18, den ersten 8 Versen. Das ist die berühmte Geschichte vom ungerechten Richter. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht, danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Wird Gott nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wer sich in der Prophetie der Heiligen Schrift auskennt, der weiß, dass das Reich Gottes, und das Reich Gottes, das wird ja von den Gläubigen verbunden mit Gegenwart des Königs, wo der König ist, der Herr Jesus, dort ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt in der Heiligen Schrift in der Regel in 5 Erscheinungsformen vor. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das versteht von der Bibelauslegung her. In der Regel war der Herr Jesus noch nicht geoffenbart im Fleisch. Er hat diese Erde noch nicht betreten zur Zeit des Alten Testamentes. Er ist zwar erschienen in sogenannten Christophanien, in Christuserscheinungen, wie zum Beispiel als der Engel des Herrn. Aber er war noch nicht gegenwärtig körperlich, und aus dem Grund ist die erste Erscheinungsform des Reiches Gottes in der Regel prophetisch. Es wird immer verheißen, es wird ein Reich kommen, es wird ein König kommen, es wird zukünftig sein. Die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes ist eingetreten, als der Herr Jesus diese Erde betrat. In der Sekunde war der König gegenwärtig, und der Herr Jesus sagt ja zu ihnen: Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Jetzt war das Reich Gottes plötzlich gegenwärtig auf diesem Erdball, in der Person des Erlösers, in der Person Jesu Christi. Die dritte Erscheinungsform des Reiches Gottes ist dann die Erscheinungsform nach der Himmelfahrt Jesu, nachdem er sein vollkommenes Opfer am Kreuz vor Golgatha vollzogen hatte, nachdem er ins himmlische Heiligtum einging, laut Hebräer 9, und das kostbare und teure Blut auf den Altar gelegt hat, den Heiligen Geist ausgegossen hatte, und in dem Moment der Geist der Sohnschaft da war. In dem Moment wurde die Menschen wiedergeboren durch den Geist der Sohnschaft, wenn ein Mensch zum Glauben kam, gewaschen wurde in Jesu Blut, und jetzt sagt die Bibel: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt war der König plötzlich in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt war er gegenwärtig, und jetzt sagt die Bibel, ist das Reich Gottes inwendig in uns. Das heißt, wir haben hier eine Tatsache, dass diese Erscheinungsform des Reiches Gottes, die dritte, die heute gilt für unsere Zeit, inwendig in unserem Herzen ist. Und dadurch gilt auch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Diese Prinzipien, die Gott für diese Erscheinungsform des Reiches Gottes verordnet hat. Die vierte Erscheinungsform, das tausendjährige Reich, wenn der Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg. Die letzte Erscheinungsform, wenn nach der großen Auferstehung vom großen weißen Thron die ganze Welt gerichtet ist und dann die endgültigen Orte eingenommen werden, wenn dann im neuen Jerusalem die Gemeinde ist, auf der neuen Erde vermutlich das Israel der Hoffnung, und wenn dann in der Hölle die Ungläubigen, die Menschen sind, die den Erlösungsplan Gottes verworfen haben. Aber wir sind heute in der dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes, und in dieser dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes sagt uns die Heilige Schrift in 2. Korinther 5, Vers 7, dass hier nach der Auferstehung Jesu, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Gemeindezeit das Prinzip gilt aus 2. Korinther 5, Vers 7, und das lautet: denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, die Zeit der Gemeinde ist die Zeit des Glaubens, nicht mehr des Schauens, nicht mehr der Zeichen. Das war in der Apostelzeit anfänglich, so wie jede Heilszeit ihren Auftakt durch Zeichen und Wunder hat. Aber als Grundsatz für die Gemeindezeit gilt die Zeit des Glaubens. Und unser Text sagt uns etwas, und ich denke, das ist wichtig, wenn man die biblische Prophetie verstehen will. Sie sagt uns, wenn der Herr Jesus wiederkommt in der Endzeit, wird er Glauben finden, und zwar den Glauben, den wir gelesen haben. Wir wissen natürlich alle, dass die Endzeit geprägt wird, Matthäus 24, Vers 3 plus 24, durch Verführung, durch falsche Propheten, durch falsche Christusse. Wir wissen, dass sie geprägt ist durch Verfolgung. Wir haben heute die Zeit der größten Christenverfolgung aller Zeiten. Nur nicht hier bei uns, sondern auswärts. Korea, Afrika, Sudan, diese Dinge, steht in Matthäus 24, Vers 9. Was uns auch klar ist, die Zeit der Gesetzlosigkeit. Matthäus 24, Vers 12. Heute bricht etwas über die westliche Welt und über die Christenheit herein, das unvorstellbar ist. Alles, was Gott verboten hat, ist heute von den Menschen legitimiert. Das heißt, wir haben heute den Einbruch der absoluten Gesetzlosigkeit. Wir haben laut 2. Thessalonicher 2, Vers 3 den großen Abfall der Gemeinde Jesu. Wir haben den Abfall, wo die Gemeinde alles verrät, was der Herr Jesus ihr erkauft hat und hingeht zu dieser Welt und wie eine Hure buhlerisch den Dingen dieser Welt und dem Erfolg dieser Welt nachläuft. Ist alles klar. Aber mir ist das lange Zeit auch verborgen geblieben, dass es hier ein weiteres entscheidendes Kriterium gibt für die Endzeit. Und zwar der Herr Jesus sagt, wenn er wiederkommt, also kurz vor seiner Wiederkunft, wirst du den Glauben nicht mehr finden in dieser Art und Weise. Das heißt, die Menschen werden nicht mehr gläubig handeln, auch die Gläubigen, in Anführungszeichen, sondern der Glaube wird sich zurückbilden. Hier brechen andere Finsternisdinge ein, die das biblische Glaubensleben unterdrücken. Und dem möchte ich heute nachgehen. Ich habe nämlich eine Erfahrung gesammelt, die im Kampf mit der Pfingstbewegung für mich erschütternd war. In der Zeit, als ich hier wirklich auf Leben und Tod mit dieser Verführung gekämpft habe, ist mir etwas aufgefallen. Immer, wenn ich nicht im Glauben vorwärts ging, sondern wenn ich passiv war, wenn ich einen bestimmten Spielraum ließ, diesen Dingen, dann ist die Finsternismacht eingebrochen. Wir haben ja diese Konferenz über Endzeit-Dinge, ich möchte es einmal so formulieren, wir haben jetzt schon viele Dinge gehört, die das Außenverhältnis betreffen, die Rom betreffen, die Prophetie betreffen, Weltgeschichte und auch die Verführungen von außen. Ich möchte das heute als Thema eher so sehen, dass es das Innenverhältnis betrifft. Das heißt, es ist ein gemeiner Angriff auf die Herzen der Gläubigen, in dem der Glaube zerstört wird und stattdessen das Hirn des Menschen und die Vernunft und das Sichtbare und das Weltliche zum Götze erhoben wird. Nicht mehr Gott geehrt wird, wie Abraham Gott geehrt hat durch Glauben, sondern indem dann die Wissenschaft, die Welt, das Erfolgsdenken, alles was in dieser Welt hoch ist, plötzlich von den Gläubigen entdeckt wird und die Gläubigen plötzlich anstelle zu glauben, hingehen und diesem Götze huldigen. Und um das geht es mir heute. Alles hat mit unserem Herzen zu tun, wie hier der Teufel unsere Herzen angreift. Ich möchte nicht drüber reden, was die Bibel sagt in Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der zum Glauben kommt, gerettet wird. Ich möchte hier nicht evangelistisch reden, sondern mir geht es darum, um das Innenverhältnis, um die Menschen, die wiedergeboren sind, die gerettet sind, die Gotteskinder sind, die erlebt haben, dass das Blut Jesu Christi ihre Sünden hinwegwäscht. Die erlebt haben, wie der Heilige Geist ihr Herz verwandelt hat, wie ihr Geist wieder geboren wurde, wie ein neues Leben entstanden ist und was mit diesen Gläubigen ist. Und ich denke, jeder, der das erlebt hat, weiß, was es bedeutet, wenn die erste Liebe im Herzen eines Gläubigen ist. Dann glaubt man, ohne dass man Probleme hat. Und das hat einen ganz einfachen Grund, den man verstehen muss als Gläubiger. Und in dem Moment, wie die Wiedergeburt geschehen ist, wie ein Mensch gerettet ist, wie das wirklich passiert ist, ich rede jetzt nicht von Halbbekehrungen, Scheinbekehrungen oder halbfrommem Wesen, sondern ich meine wirklich, wenn eine Rettung da ist, ein Mensch wirklich gerettet ist, dann sagt die Bibel, wurde er in einem Geist zu einem Leib getauft. Er wurde bei der Wiedergeburt, 1. Korinther 12, 13, in den Leib Christi eingefügt. Er ist jetzt Glied am Leib Jesu. Jetzt kommt Johannes 15, die direkte Verbindung vom Haupt vom Herr Jesus zu diesem Gläubigen. Gleichzeitig, sagt die Bibel, wurde ich mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich bekomme das Zeichen des Eigentums Jesu Christi. Ich bin ein Kind Gottes durch Jesus Christus. Erbe Gottes durch Christus, wie es in Galater 4, Vers 7 geschrieben steht. In derselben Sekunde sagt, wer das nachlesen möchte, Apostelgeschichte 11, die ersten 18 Verse, sagt die Bibel, in derselben Sekunde ist auch mein Pfingsten passiert. In derselben Sekunde habe ich die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und jetzt ist der Gläubige im Zustand, wo er etwas hat, was jeder Nicht-Wiedergeborene nicht hat. Und jetzt müssen wir die ganzen Befehle Jesu Christi auch endzeitlich völlig anders sehen, und zwar, weil in 2. Korinther 4, 13 etwas mitgeteilt wird. Was Gott uns hier mitteilt, lautet, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Sie nennt hier der Geist der Sohnschaft, den Heiligen Geist, den Geist des Glaubens. In der Sekunde, wie der Heilige Geist mich zum Leben bringt, wie ich wiedergeboren werde, kann ich glauben. Alle Befehle Jesu Christi, die gesamte Befehle und Verheißungen der Heiligen Schrift, wo es darum geht zu glauben, sind jetzt für mich keine Theorie. Ich kann es, weil der Geist der Sohnschaft in mir ist. Und das ganze Ziel des Teufels richtet sich auf einen einzigen Punkt, und zwar, weil er ja dieser schirmende Cherub war, der gegen Gott rebelliert hat und nicht wollte, dass Gott allein die Ehre bekommt. Aus dem Grund richtet sich dieser Kampf auch vor allem bei Gläubigen. Ich rede jetzt nicht von der katholischen Kirche. Ich rede nicht von der charismatischen Bewegung. Ich rede nicht von Ökumene. Ich rede nicht von Allianz. Ich rede nicht von Wachstumsmethode. Das sind so offensichtliche Verführungen. Das müssen die Gläubigen wissen. Aber um das rede ich nicht. Ich rede jetzt um die Gläubigen, zu denen ich mich zähle, und ich hoffe hier bei uns die Zuhörer ebenso. Ich rede jetzt zu den Gläubigen, die das alles durchschauen, die das alles nicht wollen und die diese ersten vier Punkte der Verführung durchschauen, aber die der Teufel ganz anders angeht, nämlich hinterhältig, wo man doch außerhin alles richtig abwehren kann, alles in wirklicher Apologetik im Glaubenskampf zurückweisen kann und merkt gar nicht, wie durch die Hintertür der Teufel eine Falle aufbaut, und diese Falle richtet sich gegen diesen fünften Punkt, gegen das, dass der biblische Glaube zerstört wird. Bei Gläubigen, nicht bei Ungläubigen. Warum? Ist einfach. Römer 4, Vers 20 gibt uns den Grund. Wir wissen ja, dass Römer 4 uns beschreibt, dass Abraham der Vater des Glaubens ist, der Vater der Gläubigen. Und hier wird erklärt, was Abraham getan hat. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also er ist Gott. Das heißt, dass Gott absolut das, was er geschrieben hat, wirklich so meint und dass Gott das, was geschrieben steht, auch wirklich tut. Das heißt, dass er seine Verheißungen millimetergenau einlöst. Und das ist ein Punkt, wo dann die Schrift sagt, dass man durch dieses Verhalten, so wie es Abraham an den Tag gelegt hat, und jetzt möchte ich hier etwas betonen, Abraham war ein Mann, der fast 100 Jahre alt war. Und er hatte eine Frau, die fast 100 Jahre alt war. Und hat von Gott eine Verheißung bekommen, eine absolute Zusage, die war sicher für ihn. Wir werden nachher drauf kommen, wie man hier sich gegen Schwärmerei auch abgrenzt in dieser Thematik. Aber er war felsenfest überzeugt, dass Gott ihm dieses Kind, das er ihm verheißen hat, diesem fast 100-jährigen Ehepaar, dass er ihnen dieses Kind geben wird. Und als dann das Wunder passiert ist, es war wirklich ein absolutes Wunder, und der griechische Urtext sagt sogar, dass Sarah durch ihre Glaubenshaltung es ermöglicht hat, dass Gott in ihrem Körper dieses Wunder der Schwangerschaft schaffen konnte. Als das passiert ist, war Abraham so felsenfest überzeugt von dem, was Gott tun würde, dass er zu seiner Verheißung steht, dass er sogar bereit war, dieses Kind der Verheißung zu töten, 1. Mose 22, es auf den Altar zu legen und es umzubringen und es als Brandopfer Gott zu opfern, mit einem ganz einfachen Hintergrund. Er war so felsenfest überzeugt, dass Gott seine Verheißung hundertprozentig einlöst, dass er bereit gewesen wäre, dieses Kind zu töten, und er ist überzeugt gewesen, dass das Wunder ein zweites Mal passiert ist. Und wir wissen, woher er das hatte. Gott hat mit ihm einen Bund geschlossen. 1. Mose 12, 1. Mose 15, 1. Mose 17. Einfach nachzulesen. Und ein Bund, das heißt im Griechischen Diatheke, das Wort, und das hat den Charakter des Vertrages. Es ist ein geschlossener Vertrag. Das heißt, Gott hat einen Vertrag geschlossen und von Gott wird ausgesagt in der Heiligen Schrift, dass er nicht lügen kann. Der Gott, der nicht lügen kann, schließt einen Vertrag. Und wenn Gott mit mir einen Vertrag schließt, als Gläubiger, dann ist es 100% sicher, dass genau das passieren wird. Und jetzt sagt er, dass er diesen Bund, und zwar er nennt ihn dann für das neutestamentliche Gottesvolk, der Bund in Jesu Blut, dass er den gegeben hat, und gleichzeitig teilt uns der Hebräerbrief mit, dass der Herr Jesus der Bürger, ich lese uns die Bibelstelle, dieses neuen Bundes geworden ist. Er hat also nicht nur einen Bund geschlossen, sondern er hat gleichzeitig sich noch zusätzlich verbürgt. Hebräer 7, Vers 22. Ich lese schon 21. Dieses aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Jetzt müssen wir einfach hier stoppen. Wir müssen überlegen, wer bearbeitet in der Endzeit unser Gehirn? Wer bearbeitet unser Herz? Wer bearbeitet unser Sein? Wer bearbeitet unser geistliches Leben? Weil hier sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Wir können glauben. Gott hat mit den Gläubigen einen Vertrag geschlossen. Wenn man den Vertrag uns genau ansieht, dann sehen wir, was Gott tun wollte. Als Abraham diesen Vertrag, den Gott mit ihm geschlossen hat, so ernst nahm, dass er sogar bereit war, seinen Sohn, das war ja schon das totale Wunder, zu opfern, sagt die Bibel, hat er Gott geehrt. Er ging sogar so weit, dass er sich als 99-Jähriger noch beschneiden ließ, und das ist wohl eine Sache, die lebensgefährlich ist in dem Alter, zu den Bedingungen, wie das früher war. Das heißt, er ging jedes Risiko ein, um Gott durch Glauben zu ehren. Nicht schwärmerisch. Schwärmerisch hat nie eine Grundlage. Schwärmerei ist immer letztendlich ohne biblische Grundlage. Aber hier war eine biblische Grundlage. Und als die biblische Grundlage klar war, hat er Gott geehrt. Und damit meint der Herr praktisch auch, was in unserem Gleichnis geschrieben steht, so ein Glaube, dass man Gott praktisch so ehrt, wird in der Endzeit nicht mehr da sein, weil der Teufel systematisch alles, was biblischen Glauben betrifft, versucht zu zerstören. Und damit handeln die Gläubigen nicht mehr gläubig, sondern wie handeln wir dann, wenn man nicht mehr im Glauben handelt? Man handelt automatisch weltlich. Man handelt nach seinem Verstand. Man handelt nach seinem Gefühl. Man handelt nach seiner religiösen Veranlagung. Und das ist in der Endzeit die Blüte. Und dann kommt natürlich der Feind und schießt genau in diese seelischen Vorgänge hinein. Und damit wird ein Mensch automatisch, ob er es will oder nicht, obwohl er alles andere abwehrt, wird er in einer ganz anderen Weise verführt, indem er nicht mehr Gott die Ehre gibt, sondern zum Beispiel seinem Gehirn die Ehre gibt. Nicht mehr das, was Gott gesagt hat, ist entscheidend, sondern was mein Hirn lokalisiert. Nicht mehr das, was Gott gesagt hat, sondern was ich fühle. Und damit komme ich auf eine ganz gefährliche, bösartige Ebene der Religion. Das ist nichts anderes wie Religion. Und jede Religion ist vom Teufel. Und hier haben wir einen Kampf der Endzeit, den man oft unterschätzt. Abraham hat Gott die Ehre gegeben. Und zwar, er hat einen Vertrag. Wir haben einen Vertrag mit Gott, einen Bund, der weitaus höher ist als jeder andere Bundesschluss im Alten Testament. Wir haben den Bund in Jesu Blut. Und wir haben diesen Bund sogar noch verbürgt, laut Hebräer 7, 22, durch die Bürgschaft Jesu Christi. Das heißt, der Herr Jesus selber, unser Erlöser, bürgt dafür. Und als Drittes, und das ist etwas, das ungeheuer ist, hat Gott selber seinem Sohn geschworen. dass er ein Priester nach der Ordnung Melchisedek sein sollte und dass dieser Bund nach der Ordnung Melchisedeks in dem Fall amtlich wäre. Das heißt, wir haben hier eine absolute Tatsache. Was mir aufgefallen ist, wohin geht in der Endzeit dieser Kampf des Teufels? Er versucht, die Gläubigen vom gläubigen Handler wegzudrängen, dass sie beginnen, plötzlich zu handeln wie diese Welt, dass sie denken wie diese Welt, dass sie auch letztlich nicht mehr sich in letzter Konsequenz auf das Bündnis mit Gott, auf diese Zusage, auf diese Verheißungen verlassen, sondern sie verlassen sich auf weltliche, irdische, menschliche Dinge. Und dadurch komme ich unter Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist, wer Fleisch zu seinem Arm macht. Damit komme ich langsam auf die Ebene, wo der Teufel mich in eine Ecke drängen kann, wo er Störfeuer senden kann, wo er mich in eine Verführung, in eine Verirrung hineinführen kann und wo er mir Niederlagen beibringen kann. Wenn man die Sache ansieht mit Melchisedek, dann hat man was Einfaches in 1. Mose 14. Melchisedek heißt ja König des Friedens. Unser König des Friedens ist der Herr Jesus, das ist gar keine Frage. Und er ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Und jetzt steht in Vers 18 von 1. Mose 14, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das heißt, wenn jetzt der Herr Jesus ein hoher Priester nach der Weise Melchisedeks ist und es vor Gott vertraglich festgelegt ist, durch die Bürgschaft Jesu Christi besiegelt, mit seinem Blut bezahlt und gleichzeitig vor Gott mit einem Schwur sogar bestätigt, dann habe ich hier eine ungeheure Tatsache und ein Paket von Verheißungen, das mir eine Lebensweise ermöglicht, dass ich wirklich in den Fußstapfen des Lammes wandeln kann und nicht mehr ein Spielball bin, der hin und her geworfen wird. Wir werden gleich sehen, wo das hinzieht. Aber was mir hier wichtig ist, er bringt Brot und Wein. Jeder, der die Bibel liest, weiß, was Brot und Wein symbolisiert in der Heiligen Schrift. Das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha, 1. Korinther 10. Das heißt, er bringt hier das vergossene Blut, das letztendlich mich mit Gott, dem Vater, in Ordnung bringt, das meine Sünde hinwegwäscht und mir den Stand der Sohnschaft verschafft. Das ist der erste entscheidende Punkt. Der zweite Punkt, das Brot. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft und dadurch bin ich mit Christus gekreuzigt. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur das Mittel für alle meine Sünden, sondern ich habe auch das Mittel für meine Sündenatur, nämlich das Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, das Kreuz bricht meine Sündenatur. Ich habe hier eine vollkommene Lösung. Nochmal, eine Lösung von Gott, die hundertprozentig funktioniert. Ich sage ausdrücklich hundertprozentig. Ich rede nicht der Sündlosigkeit das Wort, weil die Sündlosigkeit tritt nicht ein, weil wir nämlich da sind. Solange wir dabei sind, tritt sie nie ein, sondern wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben aber von Gott her eine perfekte Lösung, und zwar im Sinne von ein Vertrag, wo uns das hohe Priesteramt Jesu Christi nach der Weise Melchisedeks vollständig gesichert ist. Und das bedeutet, das Blut löst jedes Sünderproblem, das Kreuz löst jedes Problem der Sündenatur. Und damit ist es ausgeschlossen, dass wahre Gläubige in Sünde leben können. Weil es ist hier eine perfekte Lösung. Und jetzt findest du immer mehr, das fällt mir auf, je weiter die Endzeit fortschreitet, ich habe auch die Lehren der Väter, ich habe die Praxis der Väter studiert. Schon angefangen zu Beginn des 18. Jahrhunderts und haben mir das alles genau angeguckt und mir ist aufgefallen, dass da in der Denkweise zwei völlig verschiedene Ansätze vorliegen. Die alten Gläubigen haben geglaubt, dass Gott wirklich das, was er sagt, auch so meint und es auch tut. Und heute ist es so, heute geht mir immer so vor, ja, Gott kann es tun, aber der zweite Teil, und genau dort schießt der Teufel rein, ob es Gott wirklich auch tut, das lassen wir offen. Wisst ihr, wo das herkommt? Es kommt von einer Verseuchung dämonischer Art, auch im Denken der Gläubigen. Und zwar der entscheidende Punkt beim Sündenfall des Teufels war der Hochmut. Und die Gläubigen haben heute Angst, Gott zu glauben, weil sie Angst haben, dass sie sich blamieren. Sie haben Angst, Gott die Ehre zu geben und sich Gott völlig auszuliefern, weil sie Angst haben, wenn sie das tun und es funktioniert nicht, dass sie sich blamieren. Und genau in die Schiene stößt der Teufel hinein, um die Gläubiger hier wegzubringen. Was bewirkt das endzeitlich? Das bewirkt was ganz Einfaches, dass zum Beispiel ein Großteil der vorderen Verführungen, die ich vorher genannt habe, nur durch diese Tatsache überhaupt möglich war. Wo die Gläubigen plötzlich nicht mehr drauf vertrauen. Und das ist mir das erste Mal auf einer großen Konferenz bewusst geworden. Ich war Redner einer Konferenz. Ich habe die Leute nur oberflächlich gekannt, war da aber fundamentalistische Gruppe aus Amerika. Und ich habe gedacht, du kommst nur zu Geschwister und Brüder, die denken wie du. Und ich kam dann auf diese Konferenz. Und das Erste, was man mich gefragt hat, was ich für Hilfsmittel brauchen würde. Und ich sage, Entschuldigung, was Hilfsmittel? Ich habe Bibel, ich brauche keine Hilfsmittel. Und dann kam der Leiter dieser Konferenz, hat sich vorne hingestellt, hat mich vorgestellt und hat gesagt, hat mich praktisch entschuldigt vor der Gruppe, vor dieser Halle, hat gesagt, wisst ihr, er macht es halt wie früher zu Deutsch. Ich war der Einzige, der kein Tageslichtprojektor, heute hätte man Beamer und würde das an die Wand werfen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand einen Israel-Vortrag macht, die Bilder an die Wand wirft, dass man es richtig versteht. Aber ich war der Einzige, der eigentlich nach der Altväterweise gehandelt hat. Und als ich dann fertig war, dann kamen die Brüder zu mir, ein Verantwortlicher, und ist mir, darf ich mal schwäbisch sagen, an die Gurgel gesprungen. Und zwar, wenn ich sagte, dass zum Beispiel das Beispiel, wie die Missionare der China-Inland-Mission sich Gott auf den Altar gelegt hätten, wohl das Richtige gewesen wäre. Und da kam dann gesagt, nein, zum Beispiel eine Frau wie die Isabel Kuhn hätte sich ringer um ihre Kinder gekümmert, statt aufs Missionsfeld zu gehen. Also da kam plötzlich eine menschliche Denkweise. Und da wurde mir plötzlich klar, da bricht etwas ein in die Gemeinde Jesu, ein menschliches Denken. Man vertraut nicht mehr auf die Gewalt des Wortes Gottes. Man vertraut nicht mehr, der sagt, sein Wort ist Geist und Leben. Man vertraut nicht mehr darauf, dass sein Wort, Jeremia 23, ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, sondern man vertraut auf die menschlichen Mittel. Und dann natürlich kommt Pantomime, dann natürlich kommen Tricks, wo man die Leute mit Tricks hereinholt und dann erzählt man ihnen auch nicht mehr die letzte Wahrheit. Wenn ich nämlich den Menschen ganz klar erzähle, dass sie Sünder sind und dass sie in die Hölle fahren, wenn sie sich nicht bekehren und dass der ganze Grund, warum sie hier sind, für mich ist, wenn sie nicht gläubig sind, dass sie bekehrt rausgehen, dann ist es klar. Wenn die das nicht wollen, dann gehen sie wieder. Bloß viele, auch diese ganze Gemeindewachstumsbewegung, die haben ja ein anderes Ziel, die wollen die Menschen halten. Und wenn sie noch das Evangelium bringen, dann bringen sie es höchstens durch die Hintertür. Sobald ich aber in der Gewalt Gottes, und ich sage jetzt ausdrücklich das Wort Gewalt, das Wort Gottes verkündige und ihnen schonungslos die Wahrheit sage, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und dann haben wir plötzlich biblisches Evangelium, biblischer Ansatz und biblische Durchschlagskraft. Und wenn dann das jemand tut, der berufen ist und vom Heiligen Geist gesetzt ist, dann schlägt es auch durch die Herzen durch. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, ob ich mich allein auf das verlasse, was Gott sagt, dass tatsächlich sein Wort allein, die vollkommene Erlösung, vollständig reicht. Wisst ihr, warum das reicht? Einfach, ich habe einen Vertrag. Ich muss mich als Mensch an einen Vertrag halten und ich bin ein elender Sünder wie alle Menschen und die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner und selbst die Lügner der Menschen halten sich an Verträge in der Regel, weil sie nämlich von der Obrigkeit auch gezwungen werden und das ist ein letztendlich eine ganz klare Sache und selbst die heute verweltlichte, ist schon eigentlich ein Witz, dass man das sagen muss, die verweltlichte Welt, die immer weltlicher wird, ahndet auch heute noch einen Meineid unendlich scharf im Gegensatz zu anderen Straftaten. Jetzt haben wir denn die Tatsache, dass der lebendige Gott, der nicht lügen kann, einen Vertrag mit uns geschlossen hat, seine Verheißungen. Wir haben einen Erlöser, der hier dafür bürgt. Wir haben sogar von Gott her den Schwur, dass der Herr Jesus Priester nach der Weise Melchisedeks ist. Das heißt, dass das Blut und der Leib, Brot und Wein, symbolisiert, dass das 100% wirken wird. Jetzt kommen die Gläubigen. Jetzt müssen sie zuerst wieder daran gewöhnt werden, dass sie das wirklich glauben. Wisst ihr, für mich eine der größten schockierenden Erlebnisse war, als ich begann, bei bestimmten Vorträgen zum Beispiel bestimmte Sünder in der Gemeinde anzubrangern. Ich habe es oft nur genannt mit einem Satz und hinterher standen plötzlich, weiß ich nicht, wie viele Leute vor mir. Und dann war ich ganz baff. Ich konnte das gar nicht glauben, dass das die alle betrifft. Wenn ich zum Beispiel sagte, Raucher ist Sünde und nur ein Nebensatz. Ein Satz hat gereicht. Am Schluss von der Versammlung, plötzlich standen sie in Reihe und Glied. Dann haben mir alle erklärt, warum das bei ihnen anders ist. Dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwas ist da wohl. Da ist da wohl irgendwo was passiert hinter den Kulissen. Und das ist eben das, dass man mit Bindungen nicht umgehen lernt. Die Bibel geht davon aus. Und ich denke einfach, wenn man Gott jetzt wirklich ernst nimmt und die ganzen Verheißungen ernst nimmt, zum Beispiel Lukas 1, wo die Erlösung dargestellt wird. Er sagt hier, Lukas 1, 71, dass die Erlösung beinhaltet, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller derer, die uns hassen. Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. 77, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünde. Jetzt geht die Bibel davon aus, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, dass die Vergebung der Sünde Befreiung von Sünde bewirkt. Römer 6 lässt in Ruhe als Gläubige. Römer 6, sie geht davon aus, wenn jemand das Kreuz wirklich annimmt, bricht jede Sünde. Jetzt frage ich mal ganz, ganz unverschämt, wenn ich durch die Reihe gehen würde und würde jeden ehrlich fragen, wo ist bei dir eine Bindung? Wo spielst du mit dem rum? Wo nimmst du die Verheißungen Gottes nicht ernst? Ich weiß, wie das geht. Aus der eigenen Gemeinde, aus anderen Verkündigungen. Dann merkst du, wie die Gläubigen teilweise blass wären. Und wir haben hier ein Riesenproblem, dass dem Teufel immer mehr gelingt, die Gläubigen dazu zu bringen, dass sie Gott nicht glauben. Und da gehört auch dazu, jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Gebiet, Markus 11, Vers 22 und das Folgende. Da sagt der Herr Jesus, habt Glauben an Gott. Da steht im Griechischen, habt den Glauben Gottes. Das bedeutet, habt den Glauben, den Gott will. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt oder empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Das ist ein entscheidender Punkt. Sie sagt hier praktisch, wir dürfen erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Was mich total schockiert hat. Und wisst ihr, bei wem mich das am meisten schockiert hat? Bei mir selber. Als ich mich eines Tages erwischte, dass ich davon ausgehe, dass ich zwar nicht in offener Sünde lebe, aber dass ich gar nicht mehr damit rechne, dass Gott seine Verheißungen und damit meine Gebete erhört. Dass Gott seine Verheißungen einlöst und meine Gebete erhört. Ich konnte mitleben, dass ich, wie, ich sag's mal vorsichtig, also ich will nicht das Wort missbrauchen, aber fast wie in einer Lotterie, wenn's klappt, dann wird das Gebet erhört, wenn's nicht klappt, dann wird das Gebet nicht erhört. In der so einer Haltung war. Wenn ich mit den Gläubigen rede, kommt immer wieder dieser Tenor von den Gläubigen. Ja, Gott kann. Das heißt, aber wenn du doch im Wille Gottes betest und du hast einen Vertrag und du hast eine Verheißung und du hast einen Schwur und du hast einen Eid, du hast letztendlich die Bürgschaft Jesu Christi, dann kann es doch nicht mehr heißen, wenn Gott will. Dann sagt doch 1. Johannes 5, ganz klar, wenn wir etwas im Willen Gottes bitten, dann tut es Gott. Und der Jesus hat ja ganz klar gezeigt, das, was das zerstört, ist Unglaube. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für Unglaube. Einmal der Unglaube, der nicht glaubt, der einfach oberflächlich ist und nicht bösartig ist. Und es gibt eine zweite Formulierung, die bedeutet, dass man sich weigert zu glauben, eine gewisse Sturheit. Und wenn man im Unglaube lang genug lebt, dann kann es passieren, dass man in die Ebene runterrutscht und dann plötzlich beginnt, sich zu weigern, Gott zu glauben. Man hat sich's angewöhnt. Es wird schon wesensmäßig, dass man Gott nicht glaubt. Und wenn man dann den Menschen sagt, da kommt ein Hartgebundener, ja, was will ich dem erklären? Oder was habe ich für eine Hoffnung für einen Hartgebundenen, dass Gott ihn frei macht, wenn ich selber nicht frei bin? Es gibt ein Sprichwort, ein weltliches. aus der Antike, das lautet, wie willst du andere beherrschen, wenn du dich nicht selbst beherrschen kannst? Wenn ich selber keinen Sieg habe, was habe ich dann zu verkündigen? Da einfach auch ganz klarer Appell auch an die Verantwortlichen, an Prediger, an Mitarbeiter im Reich Gottes. Nach meinem Verständnis ist jeder ein Mitarbeiter, der wiedergeboren ist, weil jeder von Gott her eine Gabe hat, jeder hat eine Aufgabe. Wenn wir nicht echt und klar sind und uns von diesem teuflischen, menschlichen Gedankengut verabschieden, dann können wir Gott nicht die Ehre geben. Mir ist das jetzt wieder bewusst geworden, als ich die Geschichte der China-Inland-Mission las, wie die geflohen sind, wie sie vor den Boxer geflohen sind, wie ein Teil Märtyrer wurde, wie diese Leute bereit waren, sich Gott wirklich auf den Altar zu legen und erwarteten, dass Gott sich an ihnen verherrlichte. Die hatten keine Angst gehabt, die haben erwartet, dass Gott sich verherrlicht an ihren Herzen, an ihren Leben, weil hier letztlich die ganzen Verheißungen Gottes stehen. Und ich rede jetzt die ganze Zeit von allgemeinen Verheißungen. Einfach eine ganz, ganz einfache Frage. Wenn du jetzt als Gläubiger hingehst, die Augen schließt und dir überlegst, welche Verheißungen für dich privat, persönlich von Gott gelten, dann hoffe ich, dass du eine ganz lange Liste im Geist zusammenkriegst. Ihr versteht, was ich meine? Es ist oft so, dass der Teufel die Gläubiger so vernebelt, dass sie es gar nicht mehr sehen. Sie kennen die Verheißungen gar nicht. Sie wissen gar nicht, was Gott verheißen hat. Sie wissen gar nicht, was es heißt, Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks zu sein. Jetzt kommt plötzlich etwas im Leben der Gläubiger. Dieses Vakuum, das ich am Anfang erklärt habe, wenn wir jetzt nochmals 1. Mose 14 ansehen, dann sehen wir was Erschütterndes. Hier ist einmal Melchisedek, dieser hohe Priesterkönig, und genauso wie er hier praktisch dem König, wie er hier praktisch dem Abraham was zusagt, und er sagt ihm ganz klar zu, er bringt ihm Brot und Wein, er sagt ihm, du wirst gesegnet sein. Die Fülle des Segens in Christus, Epheser 1, Vers 3, alles, was wir benötigen, haben wir im Herr Jesus. Und das Zweite, er sagt hier, ich werde deine Feinde in deine Hand geben, absoluter Sieg über jede Macht der Finsternis. Gibt er ihm hier in die Hand, und jetzt steht es als Aussage im Raum. Das ist ein Vertrag. Das ist von Gott versiegelt, das ist von Gott beschworen. Weil ja die Finsternismächte und die Endzeitverführung immer stärker wird, wird er automatisch in dem Vakuum, das entsteht, weil er Gott nicht wirklich glaubt und die Verheißungen nicht wirklich annimmt, wird er an die Wand gedrängt. Und dann kommt Vers 21. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Und plötzlich kommt der Teufel, der König von Sodom, und wird den Gläubigen einen leichten Weg anbieten. Und das kann bedeuten Karriere, das kann bedeuten Geld, das kann bedeuten ein Partner, der vor Gott nicht gewollt ist. Das kann bedeuten Ansehen im Reich Gottes, das kann alles sein. Er hat nur ein Ziel. Er will nicht das Materielle, er will nicht das, was der Mensch gern hätte, sondern er will die Seele. Er will den Mensch verderben vor Gott. Und jetzt sieht man, wie der Vater des Glaubens der Abraham das Richtige tut. Er sagt, Vers 22, Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zum Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, nichts für mich. Ich muss aktiv alles, was nicht mit der biblischen Verheißung, nicht mit dem biblischen Weg völlig übereinstimmt, gezielt verwerfen. Ich muss jedes Angebot des Königs von Sodom verwerfen. Wir haben heute eine Zeit, wo der antichristliche Geist viel brutaler in die Gemeinde einbricht, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Wisst ihr, und das fängt schon an, und jetzt möchte ich einen ganz wunden Punkt nennen. Also hier gibt es eigentlich keine Diskussion. Wenn die ersten Seiten der Bibel nicht stimmen, wenn Gott nicht diese Erde in 6 Tagen a 24 Stunden geschaffen hat, dann stimmt gar nichts. Das muss klar sein. Der Herr Jesus ging davon aus, dass das stimmt. Die ganze Bibel geht davon aus, dass das stimmt. Und die Bibel ist die Summe der Wahrheit.
Das heißt, wir müssen hier ganz, ganz hart und radikal sein, auch gegen diese Dinge, wenn sie langsam in unser Leben hineinkommen. Denn ich habe festgestellt, Gläubige, die nicht in diesem brennenden Glauben mit dem Herr Jesus leben, dass sie alle seine Verheißungen als Ja und Amen annehmen. Das steht im 2. Korinther 1, Vers 20. Dass jede Verheißung Gottes Ja und Amen ist für die Gläubige. Wenn sie das nicht tun und so leben, dass dann etwas passiert, dass dann der König von Sodom Macht bekommt. Plötzlich beginnen die Gläubiger weltlich zu denken. Sie beginnen zu denken wie diese Welt. Und dann versuchst du plötzlich alles, auch Karriere zu machen, wenn du dann mit ihnen sagst, die Bibel steht doch, halte dich herunter zu den Niedrigen. Was ist mit dem? Gilt das nicht mehr? Ich sag nicht, wenn jemand ihrer besonderen Stellung ist und wieder geboren wird hinterher, dass er dann seine Stellung verlassen soll. Die Bibel sagt, bleibe in dem Beruf, wo du berufen worden bist. Aber es ist was ganz anderes, außer das Gewissen schlägt, aber es ist was ganz anderes, dass die Gläubigen plötzlich, wie die Welt, danach streben, hoch in dieser Welt zu sein. Und wisst ihr, wem diese Welt gehört? Laut Lukas 4 und Matthäus 4, dem Teufel. Und dann versucht man plötzlich im System des Teufels zu etwas zu bringen. Erstelle, dass man ein Diener Jesu Christi ist, der die Schmach des Christus trägt und vor das Lager geht und dort bereit ist, wirklich das zu tun, was Gott will. Wisst ihr, und das ist diese brutale Verführung drin, dass die Gläubigen vom biblischen Glauben wegkommen. Und ich möchte euch etwas einfach sagen, es hat mich tief erschüttert, wie jemand vom Missionswerk, der letztlich auch den Kampf hatte, dass das Missionswerk weiterläuft, dass das Geld fließt. Und da kam dann jemand, hat gefragt, wie machst du es eigentlich, dass das Geld läuft? Betest du, dass das Geld kommt? Und dann war dasjenige völlig schockiert, dass man auf die Idee kommt zu beten und hat dann Matthäus 6, 33 zitiert, es ist verheißen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest tut der Herr. Und da ist mir eigentlich klar geworden, was Glaube ist. Gott hat etwas verheißen, sobald ich die Bedingung erfülle, brauche ich mich nicht einmal mehr darum zu kümmern, ich brauche nicht einmal mehr zu beten, ich gehe bloß radikal diesen Weg und der Rest tut der Herr. Wenn Gott sagt, wenn du zuerst noch am Reich Gottes trachtest, tue ich das andere. Wenn ich das wirklich im Glauben annehme, dann passiert es. Ist das jetzt ein typisches Beispiel für eine Verheißung? Und ob ich das wirklich glaube, das werde ich beweisen müssen durch mein Tun. Siehe Abraham. Abraham musste den Isaak auf den Altar legen. Er musste den Dolch zücken und hätte unter Umständen zustoßen müssen und Gott hätte ihm ein zweites Kind gegeben. Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass Gott es getan hätte. Und genauso muss ich felsenfest überzeugt sein, überall, wo die Bibel eine Verheißung ausspricht, zum Beispiel, wenn sie sagt, wenn jemand sich für mit Christus gekreuzigt hält, dann bricht die Sünde. Wenn Gott eine Verheißung gegeben hat und ich habe die Verheißung glasklar und ich bete, dann muss es 100% passieren. Es ist ausgeschlossen, dass es nicht passiert. Wisst ihr, da haben wir uns dran gewöhnt. Und da sind die Waffe der Schwärmerei ungeheuer gefährlich. Der Teufel hat nämlich nicht umsonst die schwärmerischen Kreise alle diese Wahrheiten kaputt machen lassen, hat alles übertrieben, dass man nämlich das Echte auch nicht mehr will. Und dass der Gläubige heute glaubt, sobald er erwartet, dass Gebetserhörungen passieren, sobald er im Glauben wirklich handelt und ein Risiko eingeht, dass er dann schwärmerisch ist. Das ist eine typisch teuflische Verführung. Sondern wir müssen biblisch handeln und trotzdem die Schwärmerei abwehren. Da muss man ganz klar sehen, wo die biblischen Grenzen sind. Und zudem haben wir Heilige Schrift. Was mir jetzt ganz wichtig ist, in der Endzeit, die Bibel sagt, das Völkermeer, Lukas 21, wird rasen. Die Welt wird im Zustand sein, der unbeschreiblich ist. Das, was wir heute hier erleben, ist alles Vorläufertum. Wir werden Turbulenzen, sowohl menschlich als auch geistlich erleben, die unbeschreiblich sind. Jetzt sage ich mal ganz, ganz ein Stück aus meinem Beruf, von der Bank. Schon 1980 oder 82, ich weiß das Jahr nicht mehr, habe ich eine Ausbildung gemacht damals, eine weiterführende Ausbildung. Und dann kam ich als junger Gläubiger mit hochkarätigen Spezialisten in Berührung. Und ich bin dann hingegangen, habe was gemacht, ich war vielleicht zu feig, direkt zu fragen, und habe dem Referenten öffentlich, in der letzten Stunde, wo wir ihn hatten, in der Fragestunde, habe ich ihm Offenbarung 13 beschrieben. Das System, wo du über einen Namen, über eine Zahl, wo du hier das Zahlungssystem abriegeln kannst. Und habe ihn gefragt, wäre das möglich? Hat er mir eindeutig versichert, dass es heute so gut wie bereits gesichert ist, dass man so ein System herbeiführen kann. Ich kann ganz genau erklären, wie das geht. Das ist das Einfachste der Welt. Das läuft hinter der Kulisse schon alles, schon lang. Das heißt, wir steuern hier mit Riesenschritten drauf zu. Und das würde doch wohl bedeuten für uns Gläubige, die wir immer noch dran festhalten. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Dass es nur einen einzigen Weg in den Himmel gibt, Johannes 14, Vers 6, Jesus allein. Dass jede Religion vom Teufel ist und dass man nur in den Himmel kommen kann durch den Herr Jesus, durch sein kostbares und teures Blut, Jesus allein. Wenn wir das weiter so vertreten, dann kann es plötzlich sein, dass unsere ganzen Sozialsysteme zusammenklappen. Dass wir Gläubige plötzlich unter uns sind. Dass wir an den Staat keinerlei Ansprüche mehr haben. Dass der Staat uns alles entzieht. Antichristlich. Wisst ihr, und dann müssen die Gläubigen plötzlich wieder lernen, den Arm Gottes durch Gebet zu bewegen. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir jetzt in der Endzeit, bevor die Endphase voll eingeleitet wird, bevor voll alles zusammenkippt, bevor voll die Schlinge zugezogen wird, dass wir heute beginnen, geistlich uns Gott auf den Altar zu legen, jedes Angebot des Königs von Sodom abzulehnen, jedes teuflische Angebot verwerfen und lernen die Verheißungen Gottes a. Und das ist der erste Punkt, sie kennenzulernen. Zuerst die Bibel genau zu studieren. Was ist eine Verheißung für mich? Es gibt auch Verheißungen, die sind für Israel, zum Beispiel die Landesverheißung. Aber es gibt Verheißungen, die sind gezielt für die Gläubigen, vor allem von der vollkommenen Erlösung, von diesem hohen Priesteramt Melchisedeks her, auch von der Versorgung her. Dass man dann lernt, Gott durch Glauben zu ehren. Und ich sage es euch ganz ehrlich, als ich diesen Weg erkannte, habe ich für mein kleines privates Leben begonnen, das einzuleiten. Und wisst ihr, was der Anfang war von dem? Dass von 10 Mal mindestens 8 Mal die Niederlage passiert ist. Wisst ihr warum? Weil ich gar nicht mehr biblisch glauben konnte. Man hat es mir abgewöhnt. Ich hatte zwar den Geist des Glaubens, aber ich konnte nicht biblisch handeln. Und ich habe inzwischen selbst in kleinsten Dingen Gebetserhörungen erlebt, dass mir die Luft wegblieb. Wisst ihr, wie weit ich heute bin? Ich gehe heute hin, wenn ich bete, aufgrund der Verheißung, oder bete wirklich ernstlich vor Gott etwas bewege und Gott erhört mein Gebet nicht, dann beginne ich mich vom lebendigen Gott zu beugen und sage, Herr, vergib mir, dass du mein Gebet nicht erhören konntest. Und dann forsche ich nach, obwohl mein Beweggrund falsch war, ob ich etwas falsch gedeutet habe von der Schrift, ob ich nicht in Ordnung bin mit Gott, ob irgendetwas zu ordnen ist und sage, Herr, ich brauche es, dass du meine Gebete erhörst, dass es biblisch geht, nach einem biblischen Befund. Zeig mir, was los ist. Und in der Regel kommt dann auch ganz klar eine Weisung von Gott, wo ein falscher Ersatz war, irgendwas. Und wenn dann der nächste Fall kommt und ich bete, dann erwarte ich, dass Gott die Gebete erhört. Wisst ihr, und wenn diese Turbulenzen eintreten, dann ist es von letzter Bedeutung, dass ich innerlich gefestigt bin, dass ich dann mit dem handeln kann, dass ich wirklich Nachfolger Jesu Christi bin. Und wenn ihr mal seht, wie das war, in den Zeiten, wo die Gemeinde unter Druck war, und die Gemeinde kommt unter Druck, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Wisst ihr, nur ein Beispiel, alle kennen den Pastor Wilhelm Busch. Wilhelm Busch hat zuerst noch im Reich Gottes getrachtet, und die Gestapo kam. Und der Mann von der Gestapo stürmt auf den Wilhelm Busch zu und brüllt ihn an, wo sind die Flugblätter? Und lässt sich bei ihm so auf den Schreibtisch fallen und guckt ihm ins Gesicht und brüllt ihn an, wo sind die Flugblätter? Wisst ihr, wo die Flugblätter waren? Er hatte die Hand drauf, er hat es noch nicht gesehen. Und der Wilhelm Busch hat ihn Nerven behalten, weil er wusste, dass Gott seine Verheißungen einlässt und dass Gott dazu steht und brüllt zurück. Er war ein Offizier aus dem Ersten Weltkrieg und war nicht sehr zimperlich. Er brüllt dann zurück und sagt, das sage ich Ihnen nicht. Und der Mann zieht wutentbrannt ab und Gott hat ihm die Augen zugehalten. Wisst ihr, wir dürfen glauben, dass Gott eingreift. Gott tut nicht die Wunder der Charismatiker und der Pfingstler. Er tut nicht die Wunder, die hier Täuschungen sind oder okkulte Hintergründe haben, wo was passiert, wo man falsche Quellen anzapft. Aber der lebendige Gott ist derselbe. Und er tut in dem Rahmen, wie es für unsere Zeit, für die Gemeinde von Gott her notwendig ist, tut er immer noch das, was für die Gläubigen richtig ist. Und er bewegt seinen Arm. Und wir müssen lernen, diese Dinge neu zu erkennen. Wisst ihr, ist euch klar, warum in den meisten Bibeln, ich habe es ein bisschen kaputt gemacht, indem ich Leder reingeklebt habe, aber die zweite Seite ist dafür leer. Wisst ihr, warum es da leer ist? Da ist Platz. Und da kann man reinschreiben. Da kann man zum Beispiel die ganze Verheißung Gottes reinschreiben. Dass man da drin lebt. Man kann die im Geist bewegen. Man kann den Herr Jesus und Gott, der Vater, anbeten für diese Verheißungen. Man kann ihm danken, dass man da drin lebt. Dass man diese Verheißungen bekommen hat. Und jetzt kann man hingehen und kann sagen, und dass es ein Vertrag ist. Dass es verbürgt ist. Dass du es wirklich tust. Dass man in diesen Dingen lebt. Und wenn es dann hart auf hart geht, dann bin ich bereit. Bereit zum letzten Kampf. Bereit auch unterzugehen, wenn es der Wille Gottes ist. Das hat mich erschüttert von diesen Missionaren der China Inland Mission. Das Buch, wenn es jemand noch daheim hat, heißt Wunder über Wunder von Clover. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie sie, als es hart auf hart ging, und da ging es dann drum, da sind die Frauen umgebracht worden, bösartig, die haben sogar Hunde und Esel gesteinigt. So weit gingen diese Boxer, diese Aufständischen, die waren teilweise besessen, haben Kinder angegriffen und alles, sind 20 Kinder gestorben, 58 Missionare brutal umgebracht worden, 41 haben überlebt. Was mich erschüttert hat, war nicht, dass das passiert, sondern wie die reagiert haben. Als der Angriff kam, sind die Gläubigen hingegangen, haben sich innerlich gestellt und haben vor Gott bekannt, jetzt ist die Stunde, durch Leiden gehorsam zu lernen. Und das kann man nur, wenn man wirklich den Verheißungen Gottes vertraut, wenn man wirklich glaubt, dass Gott das, was er sagt, tut und dass er jeden durchbringt, dass in der Stunde auch der Heilige Geist in uns die Antwort geben wird, was sie denen sagen sollten. Da man wirklich alles glaubt, was der Herr sagt und tut und dann auch handelt und dann schlägt man diese Verführungen, diese Angriffe zurück und wird im Triumph entweder überleben oder vielleicht auch heimgehen, nämlich als Märtyrer. Und wir müssen das neu lernen. Ich hab Kirchengeschichte jetzt mit uns in der Gemeinde durchgenommen, die gesamte Kirchengeschichte als Abriss. Und was mich völlig schockiert hat, es gab hier Verfolgung unter Rom. Und die haben die Gläubigen so bestialisch gequält. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die haben die Gläubigen mit Krallen so gerissen, dass die Knochen rausgeschaut haben. Dann sind sie hingegangen und haben sie auf glühenden Rosten gebraten, langsam wie ein Stück Fleisch. Und es ging so weit, dass in den Arenen teilweise du nicht mehr gesehen hast, was unten passiert, weil durch das verdampfende Fett so eine Dampfschicht in der Arena war, dass du nichts mehr gesehen hast. Und da war eine ganz schwache, einfache, junge Frau. Und am Schluss war es so weit, dass die Henkersknechte gekommen sind, das sind verbürgte Dokumente, und die Henkersknechte gekommen sind und sagte zu dem Mann, der die Veranstaltung geleitet hat, da waren Tausende, die zugesehen haben, wir können nicht mehr, wir sind müde, wir sind erschöpft. Aber die Frau, die hat immer noch nicht aufgegeben. Die hat immer noch der Herr Jesus bekannt. Die sind im Triumph gestorben. Und manchmal hast du den Eindruck, wie wenn der Herr sie narkotisiert hätte. Und es ist mir aufgefallen, in fast allen diesen Dokumenten, wenn es hart auf hart ging, gingen die im Triumph in die Ewigkeit. Sie waren völlig sicher, dass hier die Verheißung Gottes auch für den Tod, für das Sterben, für das Martyrium haltet für die Ewigkeit. Als man Polycarp, der große Bischof von Smyrna, das ist heute Izmir in der Türkei, er war über 90, als man ihn auf den Scheiterhaufen getan hat, und man hat ihn verhandelt vom Gericht vorher, dann hat der Richter zu ihm gesagt, wenn du nicht Christus abschwörst, dann werde ich dich verbrennen. Die Antwort von diesem alten Greis war, du drohst mir mit einem Feuer, das endet. Ich drohe dir mit dem Feuer, das nicht mehr endet. Und dann hat man zu ihm gesagt, also gut, dann nageln wir dich an. Hat er gebetet, dass man ihn nicht annagelt. Er sagt, der mir die Kraft gab zu widerstehen, der wird mir auch die Kraft geben, hier der Märtyrertod stehend ohne Nägel zu erleben. Und er hat es erlebt. Das sind Triumphe, die man aber nur verstehen kann, wenn man wirklich weiß, was es heißt, dass man Gott völlig vertraut, dass man völlig die Verheißungen, der Treue Gottes die Ehre gibt und weiß, dass Gott sich verbürgt hat und auch weiß, dass Gott mein Fleisch, mein Egoismus, meine Feigheit, alles, was hindern kann, ausschalten kann, dass er mir völlige Befreiung geben kann durch das vollkommene Opfer und dass man den Arm Gottes auch bewegen kann, dass wirklich durch den Arm Gottes ungeheure Dinge geschehen können, wo Gott eingreift. Wenn er will. Aber dass ich auch akzeptieren kann, wenn Gott nicht will, das gehört genauso dazu, dann gehe ich ins Martyrium. Wenn Gott nicht will, dann werde ich den Weg gehen, den Gott mir vorgegeben hat. Bloß wiederum in dem vollen Vertrauen, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Wenn das jemand wirklich glaubt, diese Verheißung, dann kann in meinem Leben passieren, was will. Krankheit, Tod, Not, Ergriff, Verleumdung, egal was. dann wird es, wenn ich Gott wirklich liebe, von ganzem Herzen, und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, genauso wie der Geist des Glaubens, dann werde ich Gott ehren und Gott wird letztlich dann seine Verheißung einlösen. Warum? Weil es ein Vertrag ist, weil es mit dem Blut Jesu bezahlt ist, weil es verbürgt ist vom Herrn Jesus und weil er es selber seinem Sohn geschworen hat als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Ich möchte schließen mit einem Wort. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, die Hindernisse des Unglaubens, des Kleinglaubens, des Zweifels. Die Bibel sagt ganz einfach, wer zweifelt, empfängt nichts. Damit ist alles gesagt, brauchen wir nicht mehr reden. Ich möchte was ganz anderes zeigen. Und zwar in Hebräer 6, dort heißt es, ich lese von Vers 16 bis 20. Wir haben das in der Bibelstunde durchgenommen, hat mich tief erschüttert. Dort heißt es, den Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbirgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich liegen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung, den Vers kommt zum Beispiel an, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, wenn du so handelst, dann wirfst du praktisch bildlich gesprochen einen Anker. Und zwar ist innerste Heiligtum. Und was ist im innersten Heiligtum? Dort ist die Bundeslade. Und auf der Bundeslade ist der Sühnedeckel. Und auf dem Sühnedeckel, und die Bibel sagt ganz klar, der Sühnedeckel ist der Herr Jesus selber. Und auf dem Sühnedeckel ist das besprengte Blut. Und dann bist du im innersten Heiligtum. Und die Bibel sagt ganz klar, dann hast du einen festen Anker deiner Seele. Dann ist deine Seele stahlhart und sicher in dieser bösen Endzeit. Dann bist du in einer gesicherten Position, wenn du den Anker wirfst. Nur Beispiel noch, um zu zeigen, was ich meine. Als Georg Müller nur aufgrund der Verheißungen Gott geehrt hat durch Glauben, ist es eines Tages passiert, dass er nichts mehr hatte zu essen für seine Waisenkinder. In der Bibel steht, dass Gott ein Vater der Witwen und Waisen ist. Und auf das hat er sich verlassen. Er hat geglaubt, dass Gott seinen Vertrag einlöst. Er hat geglaubt, dass die Bürgschaft Jesu Christi reicht. Er hat geglaubt, dass der hohe Priester nach der Weise Melchisedeks ausreichend ist. Der ist hingegangen und sagt zu seinen Kindern, auf die Gefahr hin, dass er sich blamiert. Er war felsenfest überzeugt, wie ein Abraham, der das Messer gezogen hat. Er war gleich fest überzeugt, dass Gott handelt. Es war für ihn ausgeschlossen, dass Gott ihn hier im Stich lässt. Und er sagt zu den Kindern, dankt für das Mahl, das nicht da war. Wisst ihr, was passiert ist? In dem Moment, wie die Kinder das Amen zum Dankgebet sprechen, klingelt es an der Tür. Ein Fuhrmann sagt, Gott hat mich beauftragt, dir diese ganze Lebensmittel zu bringen. Und es war plötzlich da. Und ich habe hinter leider nur ein Blatt, man könnte es auch kopieren, ausliegen, wo Georg Müller, als er in Bern war und dort Vorträge hielt, hat er den Leuten erklärt, was er getan hat. Und er hat 29 Millionen Schweizer Franken aufgrund der Verheißungen Gottes erbeten. Und 29 Millionen Schweizer Franken sind ein bisschen mehr wie heute 29 Millionen. Es war nämlich 1870 ungefähr in der Zeit. Das kann man nicht, man kann es gar nicht hochrechnen, wie viele Millionen das heute wäre. Nur aufgrund von Gebet. Und man sagt, dass er gestorben ist, dass er nur zwei Dinge besessen hätte. Ein Erzug und eine Bibel. Wisst ihr, und warum sage ich das? Die Bibel sagt, Abraham ist der Vater des Glaubens. Die Bibel sagt, zählt eure Führer an, die euch das Wort Gottes gesagt haben und ihr Ende schaut an. Wir haben die Musterbeispiele in der Heiligen Schrift, wir haben die Musterbeispiele in der Kirchengeschichte, wir haben die Beispiele, wie Gott geehrt wurde durch biblischen Glauben. Meine Geschwister, ich bin zum Schluss gekommen, dass die ganzen Verführungen, die hier laufen, zwar alle schlimm sind, aber dass diese ganzen Verführungen für die wahren Gläubigen nicht annähernd so gefährlich sind, als dass man den biblischen Glauben preisgibt. Dass man nicht mehr Gott ernst nimmt in seinem Vertrag. Ich habe mir überlegt, wenn meine Tochter, ich habe nur ein Nesthäkchen mit 18, die wird jetzt 18, Wenn ich derer Zusage mache und sie würde zu mir sagen, du tust sowieso nicht, was du sagst. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen würde. Wisst ihr, und so benehmen wir uns Gott gegenüber. Wir tun, wie wenn der Vertrag Gottes ein Nichts wäre. Wir ehren Gott nicht mehr durch Glaube. Wir ehren nicht den lebendigen Gott. Wir bewegen seinen Arm nicht mehr. Wir achten das Blut Jesu nicht für so hoch, dass alles bezahlt ist. Und sobald die Gläubigen beginnen, das wieder zu tun, beginnt die Revolution. Und zwar dann beginnen die Herzen sich zu säubern, weil dann geht die Sünde raus. Und dann kommt man langsam in eine Haltung, die Gott wirklich dient. Und dann wird man bereit für die Endzeit, wenn es hart auf hart wird, wenn es wirklich darum geht, den Arm Gottes zu bewegen. Ich möchte nochmals betonen, ich bin fast sicher von dem, was ich sehe, dass unsere soziale Versorgung für die Gläubigen, möchte ich ausdrücklich sagen, wohl zusammenbrechen wird. Wir werden die Erste sein, die hier drankommt, wenn es hart auf hart geht. Und das wird weltweit sein, weil das ist eine Sache, die hat nichts mit dem Staat zu tun, sondern die hat mit Offenbarung 17 und 18 zu tun. Die hat mit dem antichristlichen Reich, die hat mit der Hure Babylon zu tun. Das wird alles über uns zusammenbrechen. Wohl uns, wenn wir Menschen sind wie ein Georg Müller, wenn wir Nöten begegnen können durch Glaube, aufgrund der Verheißung. Wenn wir Menschen sind wie ein Polycarp, die sterben können aufgrund der Verheißung, im Triumph. Aber ich bin tief überzeugt, wenn wir jetzt nicht in der Zeit, wo es uns noch gut geht, lernen, die Verheißungen Gottes zu begreifen, überhaupt zu wissen, was sind die Verheißungen, sie im Glauben anzunehmen, sie auszuleben, Gott zu ehren, dann wird es ganz schwierig, wenn es hart auf hart geht. Geschwister, ich muss eins einfach sagen, Gott hat einen Vertrag gegeben, Gott hat eine Bürgschaft geleistet, ich bin Banker. Wisst ihr, ich weiß, was auf einer Bank ein Vertrag bedeutet. Ich weiß, was auf einer Bank eine Bürgschaft bedeutet. Und ich weiß, was ein Eid bedeutet. Es bedeutet letztendlich letzte Sicherheit, letzte Gewissheit bei Menschen. Aber hier haben wir nicht einen Mensch, sondern hier haben wir Gott, der nicht lügen kann. Und Gott verbirgt sich hier, dass das Opfer Jesu in unseren Herzen so eine Wirkung hat, dass es nichts gibt, was uns auf dieser Welt vor Gott kaputt machen kann. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Der Martin hat uns gelesen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht müssen wir neu lernen, zum Herr Jesus zu kommen, unser Herz auszuschütten, unser Herz auf den Altar zu legen und beginnen, den Verheißungen wirklich zu glauben. Wisst ihr, was Glaube denn heißt? Ich nehme den Vertrag Gottes ernst. Ich glaube wirklich, dass er das, was er sagt, tut. Und dann, wenn Gott so geehrt wird, dann wird etwas passieren. Nicht vielleicht äußerlich, sondern in unseren Herzen wird etwas passieren. Ich denke, dann sind wir auch gewappnet für die andere Verführung. Dann ist unser Herz im Zustand, wo wir uns wehren können. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir ein Problem.